Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Händler des Todes wird er genannt, der mutmaßliche Waffenhändler aus Tadschikistan, Viktor But. Mutmaßlich, weil man ihm noch nie nachweisen konnte, dass er tatsächlich mit Waffen handelt. Er selbst gibt sich als Transportunternehmer aus. Vor 2 Jahren tappte er aber in eine Falle der US-Behörden, wurde in Thailand verhaftet und kürzlich an die USA ausgeliefert, wo ein Gericht jetzt zu klären hat, ob ihm der Prozess gemacht wird. Einer, der sich intensiv mit Viktor Buts Geschäften und dem illegalen Waffenhandel befasst hat, ist Alexander Bühle. Der Investigativjournalist schreibt unter anderem für die Zeit, die FAZ und die NZZ und berichtet auch für diverse deutschsprachige Radiosender. Susanne Brunner hat ihn telefonisch in Hamburg erreicht.
Das Tagesgespräch.
Alexander Bühle, haben Sie Viktor But je getroffen?
Ich habe Viktor Baut oder Viktor But, wie er ab und zu genannt wird, nie persönlich getroffen. Ich kenne ihn eigentlich nur von Fotos und von verschiedenen Veröffentlichungen, also aus den Veröffentlichungen des Expertengremiums des UN-Sicherheitsrats zum Thema Waffenhandel. Da tauchte er in der Vergangenheit immer wieder sehr prominent auf.
Medienberichte gibt es ja sehr viele über diesen Mann. Und laut Medienberichten habe man ihn in Krisengebieten anhand von Fotos erkannt. So renommiert sei der gewesen in gewissen Kriegsgebieten. Sie als Investigativjournalist, Herr Bühner, haben Sie das selbst erlebt, dass die Leute genau wussten, von wem man da sprach?
Als ich vor einigen Jahren das erste Mal eigentlich zu Viktor Baut recherchierte, bin ich auf einen belgischen Journalisten gestoßen, der sich im Kongo aufhielt, als dort noch der Bürgerkrieg in vollem Gange war. Und der hatte Viktor Baut im Dunstkreis eines kongolesischen Rebellenchefs getroffen und eben dort mit ihm gesprochen, nicht über Waffenhandel, aber eben über dessen Vorstellungen von Afrika und so weiter. Und Viktor Baut hat Mitte, Ende der 90er Jahre eine gewisse Berühmtheit erlangt. Unter Journalisten war lange sehr unauffällig, man kannte relativ wenige Fotos von ihm, man wusste aber aus eben diesen Berichten des UN-Sicherheitsrats, dass es ihn gab.
Waffenhandel ist auch das Thema. Also er gilt ja auch, also Viktor But gilt auch als der größte Waffenhändler der Welt, sagt man. Jetzt zu Ihrer Person zuerst, Alexander Bühler. Wie sind Sie überhaupt zum Thema Waffenhandel gekommen?
Ich habe Anfang der 2000er ein Buch gelesen, das mich relativ verstört oder sagen wir mal fassungslos zurückließ. Es heißt Schwarzbuch des illegalen Verbrechens. Und in diesem Schwarzbuch kommen eben alle möglichen Formen der illegalen Wirtschaft vor, der Schattenwirtschaft. Und dort taucht dann eben auch der Waffenhandel auf und eben wieder eben sehr prominent Viktor Baut, nicht nur er, sondern auch einige andere führende Figuren, die bekannt geworden sind. Dieses Thema Waffenhandel hat mich dann sehr beschäftigt, vor allen Dingen als ich dann auch in den Kongo fuhr. Wenn man dort in bestimmte Städte fährt, an bestimmte Orte geht, bekommt man eine Art Fieber, in dem es immer wieder um diese merkwürdigen Geschäfte geht, wo die Gerüchte kursieren. Und da taucht das Thema Waffenhandel auch immer wieder auf.
Wie muss man sich denn konkret Ihre Arbeit vorstellen?
Meistens reise ich mit einem bestimmten Ziel an einen Ort, um etwas herauszufinden. Ich bin zum Beispiel eben nach Goma gefahren, das ist einer dieser Fieberorte im Kongo. Und dort habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sich mit dem Thema Waffenhandel beschäftigen, unter anderem den Beauftragten des Sicherheitsrats, die eben etwas herausfinden wollen über den Waffenhandel. Dann trifft man auch auf UN-Leute, die sich mit dem Thema Waffenhandel beschäftigen. Und man stößt eben immer wieder auf all diese Waffen, die durch den Waffenhandel ins Land gespült worden sind. Eines der typischen Erlebnisse war eigentlich dabei, dass ich mit einem russischen UN-Soldaten sprach und es ging eben um Waffen und wir gingen zu einem Container, in dem Leute, die von den Rebellen abrücken wollten, ihre Waffen abgegeben hatten. Und dort nahm er dann zum Beispiel eine chinesische AK-47, die völlig verrostet war, die also wirklich aussah, als wäre sie mehrmals durch den Sumpf gezogen worden, Jahr oder Jahrzehnte lang. Und dann fasste er die an und zog die Mechanik durch und alles funktionierte noch. Diese Waffe, sagte er durchaus anerkennend, war also noch wirklich funktionabel, obwohl sie irgendwie vor 30, 40 Jahren hergestellt worden war. Und mit Sicherheit eine der Waffen, die immer wieder an den Kriegsschauplätzen auftauchen wird. Also das ist eigentlich, glaube ich, so das typische Erlebnis, das man hat, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Man stößt auf uralte Waffen, die immer noch funktionabel sind, die immer noch töten können.
Also das heißt, die gehen einerseits wirklich nicht kaputt, die gehen so quasi von Bürgerkrieg zu Bürgerkrieg.
Genau, das ist eine Art Kreislauf. Wenn der eine Bürgerkrieg vorbei ist, dann werden die Waffen wieder verkauft in den nächsten Krisenherd.
Das eine ist, Sie haben diese Waffen gesehen, also alte Waffen, die dann irgendwo wieder auftauchen. Das andere ist, wie wissen Sie denn, wem man überhaupt vertrauen kann und wem nicht? Das ist ja ein Geschäft so im Graubereich.
Ja, man stößt dabei immer wieder auf sehr merkwürdige Figuren. Ich saß an einem Busbahnhof und wartete eben dort auf meinen Bus und sprach eben mit einem kongolesischen Botschaftsmitarbeiter vom Nachbarland. Und der fing dann an, mich auszufragen über Waffenhandel, über Viktor Baut, über Hubschrauber und so. Und ich fing an, mich mit ihm zu beschäftigen und so weiter. Und wir unterhielten uns dann eben über Waffensysteme und die neuesten Erkenntnisse und so weiter. Und wir tauschten dann also Wissen aus und versuchten aber gleichzeitig nicht zu viel auszutauschen. Und es war immer ein sehr heikles Einschritt nach vorne testen. Was sagt der andere? Wie reagiert er jetzt? Und daraus konnte man so ein bisschen Schlüsse ziehen. Gleichzeitig gibt es aber eben diese Leute, die sehr couragiert arbeiten. Ich erinnere mich da an einen Caritas-Mitarbeiter, an einen Priester, der immer wieder durch den Kongo flog, um eben Erkenntnisse über den Waffenhandel zu sammeln, weil es eben so ein tödliches Geschäft ist, weil er verhindern wollte, dass sich dieser Konflikt immer weiter ausbreitet. Und er sammelte so seine Erkenntnisse und stand immer unter Lebensgefahr. Und mehrere seiner Vorgänger in diesem Amt waren eben schon ermordet worden.
Stichwort Lebensgefahr, auch für Sie?
Ich glaube, als Weißer, als Europäer, als Journalist auch, genießt man einen gewissen Schutz, gerade in diesen Gebieten. Man ist nicht ganz so sehr dem ausgeliefert, wie eben die Leute, die sehr mutig vor Ort dagegen anarbeiten. Und das ist der große Vorteil. Ich glaube, ich habe mich selten oder nie in Lebensgefahr befunden.
Alexander Bühner, wir haben über Viktor Baut, wie wir hier sagen, oder Viktor Baut, wie man auch sagt, gesprochen. Wer ist er eigentlich überhaupt? Was weiß man über ihn? Es ist ja vieles nicht ganz klar, nicht mal seine Herkunft, glaube ich.
Ja, man weiß eigentlich nicht wirklich viel über ihn. Es verschwindet ein bisschen im Dunstkreis und eigentlich berufen sich alle auf Recherchen von Journalisten, die das im Rahmen einer ausführlichen Dokumentation gemacht haben. Man weiß, dass er an einem Militärinstitut in der damaligen Sowjetunion eben Sprachen studiert hat, dass er Übersetzer war, dass er in dieser Funktion auch in Angola war, zu Zeiten des Kalten Krieges, dass er dort eben tätig war. Dann verliert sich ein bisschen seine Spur und dann taucht er wieder auf und kauft mit 25 Jahren zwei Antonov-Flugzeuge für 120.000 US-Dollar, wo man nicht weiß, woher er das Geld hat, dann sagen einige, möglicherweise hat er das vom KGB damals bekommen oder der Nachfolgeorganisation oder aus Kreisen der russischen Mafia, aber tatsächlich weiß man das einfach nicht.
Also es waren Transportflugzeuge eigentlich?
Ja, es geht immer, also bei Viktor Baut ging es eigentlich immer um das Thema Transport. Viktor Baut ist eigentlich jemand, der zwar auch Waffen eingekauft und verkauft hat, aber das zentrale Element bei ihm ist das Logistikelement. Also geht immer darum, Waffen vom Punkt A nach Punkt B zu schaffen. Es konnten aber auch eben ganz andere Sachen sein. Er hat ja damit angeblich angefangen, dass er Blumen billig in Südafrika einkaufte und nach Saudi-Arabien oder in andere arabische Länder lieferte und sich damit ein Heidengeld verdiente. Oder eben auch Hähnchen oder eben auch Blauhelme quer über den Kontinent transportierte. All das war eine Möglichkeit für ihn, Geld zu verdienen.
Hat man denn irgendeine Ahnung, in welchem Ausmaß er gerade auch Waffen transportiert? Also ist er wirklich der größte Waffenhändler der Welt? Ist es so wie in dem Thriller, der ja nach ihm auch getauft wurde, Lord of War mit Nicolas Cage?
Ja, in diesem Thriller kommen ja eigentlich mehr oder minder 3, 4 Waffenhändler vor. Da gibt es auch den Waffenhändler Leonard Minin, der dadurch aufflog, dass er einer Prostituierten nicht genügend zahlte in Italien Und die Polizei musste ihn also festnehmen und man nutzte dann die Gelegenheit, einen UN-Sonderermittler herbeizuholen, der sich dann dessen Computer anschaute und dabei dann auch erhebliche Waffenlieferungen feststellte. Also das sind verschiedene Figuren, die damit reinspielen. Es vereint sich aber der universelle Charakter sozusagen in dieser Filmfigur. Man weiß gar nicht genau, wie viel er wirklich jemals transportiert hat. Man kann es eigentlich nur vermuten. Man weiß aber, dass er ein Imperium aus 40 bis 60 Flugzeugen Mitte der 90er Jahre hatte. Man weiß mehr oder minder, dass er also im Millionenwert zum Beispiel nach Angola oder nach Liberia Waffen verkaufte. Das sind alles Angaben, die aus den UN-Sicherheitsratsberichten stammen, die ihn eben dieser Waffenverkäufe bezichtigen. Aber man kann wahrscheinlich annehmen, dass es dabei wirklich um Hunderttausende von Waffen ging.
Afrika taucht immer wieder auf, aber ins Visier der USA geriet er, weil er angeblich Al-Qaida half, Gold und Geld aus Afghanistan zu transportieren. Nach 9/11, also nach den Terroranschlägen auf New York und Washington, war plötzlich alles anders?
Ja, Viktor Baus hat schon Mitte der 90er angefangen, die Taliban zu liefern. Allerdings ging es dabei auch um Waffen, aber es ging vor allem auch um Ersatzteile für Flugzeuge, um Sachen, an die sie wegen des Technologie-Gaps einfach nicht herankamen. Und er hat dann die immer mehr und mehr beliefert, aber zu einem Zeitpunkt, wo das Thema Terrorismus und 9/11 eben noch nicht akut war, sondern es war eben davor. Und es war nie wirklich Al-Qaida, sondern es war eben immer Taliban und da eben auch nur sehr vorsichtig. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, das war eigentlich eher widerwillig, weil sie ein Flugzeug von ihm in Afghanistan gegroundet hatten und er musste, um das Flugzeug wieder und die Besatzung wieder befreien zu können, musste er eigentlich Ersatzteile und Waffen liefern. Aber es war nie wirklich Al-Qaida. Also es ging immer um Geschäfte, die er mit der Fluglinie auch der Taliban machte, mit Ariana.
Nicht wegen Afghanistan und auch nicht wegen Afrika wurde er angeklagt schlussendlich. Er fiel rein auf den Geheimdienst, den amerikanischen, der sich als kolumbianische FARC-Rebellen ausgab. Und die bewiesen offenbar, dass er bereit gewesen wäre, ihnen Waffen zu verkaufen. Ist das der einzige Beweis gegen ihn?
Das ist wahrscheinlich der einzige stichhaltige juristische Beweis, den man in Händen hat. Es gibt zwar Dokumente, nach denen eben sein Geschäftspartner Rupra tatsächlich dem liberianischen Diktator Charles Taylor angeboten hat, Waffen zu transportieren. Aber ob das so genau wie was daraus geworden ist, weiß niemand. Es ist wirklich der einzige, auch juristisch einigermaßen haltbare Grund, ihn festzunehmen. Also diese Operation ist ja auf der Annahme gegründet, dass er für die FARC quasi in Osteuropa Bodenluftraketen einkaufen sollte. Diese Bodenluftraketen hätten dann den FARC-Rebellen wieder dazu gedient, die Hubschrauber der kolumbianischen Armee und eben auch der Amerikaner abzuschießen. Das ist tatsächlich eine Sache, die die USA nicht so gerne mögen. Das stellt eben eine erhebliche Gefahr dar und eine Verteuerung ihrer Bemühungen und eine Verteuerung des Kriegs gegen die Drogen.
Wenn ich das mir so anhöre, kann man doch auch sagen, Staaten liefern ja jede Menge Waffen. Also Waffengeschäfte gehören auch zum Geschäftsbereich ganz legal von Staaten. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu den Geschäften eines Waffenhändlers wie Boot und die eines Staates? Wo hat er eine Nische?
Ich habe mich mal mit einem Experten unterhalten, der sich mit dem Thema staatliche Waffenexporte, staatlicher Waffenhandel beschäftigt. Und der sagte eben, naja, Viktor Baut, das ist eigentlich ein relativ kleiner Fisch, der vielleicht im Jahr seine 100 Millionen verdient. Staaten bewegen sich da in einem Dunstkreis von 500 Millionen, eine Milliarde. Die verkaufen Waffensysteme, die neu sind. Die verkaufen ihr Wissen. Und sie machen es meistens tatsächlich nicht in Krisengebiete. Waffen gelangen in Krisengebiete auf anderem Wege. Die Staaten versuchen sich da tatsächlich ein wenig rauszuhalten und liefern eben nicht dorthin oder eben nur unter der Hand und ganz vorsichtig. Und China zum Beispiel, das lange Zeit relativ unkritisch damit umging, wurde in der internationalen Staatengemeinschaft dann auch immer sehr stark dafür gerüffelt und hat dann auch irgendwann aufgehört, etwas andrüchige Staaten zu beliefern.
Aber das heißt, dass zum Beispiel ein Viktor Butt dann eben genau in diesem Graubereich ist. Also dann gibt es plötzlich Waffenembargos gegen Orte, die Krieg führen oder in Krisengebiete. Und irgendwie werden diese Waffen ja trotzdem verkauft. Und da springt so ein Viktor Butt ein?
Genau, das ist Viktor Bouts Nische. Er arbeitet dort, wo niemand anders arbeiten will. Und er transportiert eben die Waffen. Die Staaten wollen das nicht machen, wollen diese Drecksarbeit nicht machen oder haben wirklich ernsthafte Sicherheitsbedenken. Und dann kommen solche Transporteure, solche Waffenhändler ins Spiel.
Russland wollte ja partout nicht, dass Butt vor Gericht gestellt wird. Also ein Indiz dafür, dass vielleicht Russland auch etwas damit zu tun hat oder dass Viktor Butt zu viel weiß.
Ich könnte mir vorstellen, dass Viktor Bout natürlich sehr starke Verbindungen in den Militärbereich hat. Ich glaube aber auch, dass es darum geht, diese Anklage, dass eben das russische Militär korrupt ist, diese Anklage soll hintertrieben werden, die soll eigentlich nie bewiesen werden, weil es tatsächlich den Ruf der russischen Armee, des Militärs sehr stark schädigen würde und vielleicht kämen dabei auch ungute Verbindungen ans Tageslicht. Das ist natürlich möglich, aber ich glaube, es geht auch tatsächlich um eine internationale Konkurrenz zwischen Russland und USA, um das Thema Weltpolizist, um nationale Interessen geht es dabei, glaube ich, tatsächlich weniger. Es geht wirklich um das politische Pfund, mit dem man wuchert, dass Russland immer seine Hand auf seinen Staatsbürgern hat.
Herr Bühne, wir haben anfangs gesprochen über alte Waffen, die plötzlich wieder auftauchen, immer noch ganz funktionsfähig sind. Sie haben die Folgen dieses Waffenhandels gesehen, zum Beispiel im Kongo, wo jahrelang Bürgerkrieg tobte. Sie haben diesen Mechanismus beobachtet, woher die Waffen kommen, wer sie bezahlt, wer sie bekommt. Vielleicht können Sie beschreiben anhand von einem Beispiel.
Na, die Waffen sind ja überall. Also es ist schwer eigentlich nicht über die Waffen zu stolpern. Also man ist eigentlich ständig von Waffen umgeben. Man gewöhnt sich auch daran, dass die Soldaten die Waffen auf dem Motorrad spazieren fahren, dass sie mit Waffen, mit AK-47 über dem Rücken durch die Gegend fahren. Diese Waffenlieferungen sind aber doch meistens clandestin. Also früher kamen eben Viktor Bouts Flugzeuge zum Beispiel aus Ostende oder aus Sharjah, die wurden ursprünglich in Osteuropa beladen, wo die Ukraine war sehr prominent vertreten. Und dann wurden diese Waffen eben eingeflogen. Entweder wurden sie dann direkt an einem Flughafen der Rebellen ausgeladen oder aber man warf sie eben auch per Fallschirm irgendwo ab. Und die Rebellen griffen dann zu und holten sich dann diese Boxen, in denen dann die Waffen lagen. Das Zentrale dabei ist aber eigentlich nicht, dass es Waffen, also Sturmgewehre und so weiter waren, sondern das Entscheidende war immer wieder die Munition. Ich habe mit einem UN-Mitarbeiter gesprochen und der mir dann sagte, ja, also wir wissen, dass eine neue Lieferung Munition angekommen ist, wenn die Kämpfe wieder neu aufflammen. Das sind eben so Elemente, auf die man immer wieder stößt. Diese Waffentransporte sieht man meistens nicht, man sieht aber die Flugzeuge, die immer wieder an prominenter Stelle in dem Bericht des UN-Sicherheitsrats auftauchen. Man sieht dann zum Beispiel eine bestimmte Flugzeugnummer an irgendeinem Flughafen. Man kann die sich dann notieren und dann vergleicht man das mit den Berichten und dann stellt man auf einmal eine Übereinstimmung fest und dann steht dann da, dieses Flugzeug hat an dem und dem Tag, das konnten dann die Experten feststellen, so und so viel Waffen geliefert. Das ist die übliche Vorgehensweise.
Also das heißt, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen zum Beispiel einer Munition oder einer Waffenlieferung und zum Beispiel einer Heftigkeit eines Bürgerkriegs oder Wiederausbruch oder Heftigkeit der Kämpfe in einem Moment.
Da besteht tatsächlich ein direkter Zusammenhang. Also die FARC in Kolumbien war eigentlich tatsächlich auf Viktor Bout angewiesen. Die haben das große Problem, dass sie nicht genügend Waffen bekommen oder nicht die richtigen Waffen, nicht die richtige Munition. Die werden etwa sehr viel aus der Luft bekämpft mit Hubschraubern und können kaum dagegen vorgehen, weil sie tatsächlich nicht die nötigen Bodenluftraketen haben, um genügend Hubschrauber abzuschießen, um sich in Anführungszeichen wehren zu können. Also das ist ganz deutlich, dass solche Bürgerkriege wirklich einen ausreichenden Nachschub an Waffen brauchen. Das ist das, woraus die sich speisen.
Also das heißt, wenn Sie das Geld haben, das zu bezahlen, dann geht der Krieg weiter, jetzt mal salopp gesagt. Und wenn Sie kein Geld haben für solche Waffen oder keine Beziehungen, dann kann dieser Krieg aufhören.
Das ist genau das Problem, ja. Es geht immer darum, die nötigen Ressourcen parat zu haben, um die Waffen einzukaufen. Und je mehr man davon hat, wie zum Beispiel Charles Taylor damals in Liberia, desto mehr Waffen, desto bessere Waffen kann man sich kaufen. Das ist das entscheidende Kriterium. Deswegen sind viele dieser Diktatoren, viele dieser Rebellenführer immer darauf bedacht, ihre Hände auf Ressourcen zu legen, Gold, Diamanten, alles, was sich irgendwie verkaufen lässt.
Um auf das Ausmaß zurückzukommen, im Thriller Lord of War mit Nicolas Cage, da gibt eben diese Waffenhändlerfigur, sagt irgendwann, es gibt auf der Welt irgend 550 Millionen Schusswaffen, jeder Zwölfte hat eine Waffe und die Frage sei jetzt nur noch, wie den Rest bewaffnen. Würde es das etwa treffen mit dem Ausmaß?
Ich glaube, das Ausmaß lässt sich gar nicht so genau bestimmen. Es kann sein, dass diese Zahl stimmt. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass wenn man sich anschaut, wie viele Menschen mit diesen kleinen Waffen getötet werden, das sind, glaube ich, zwischen 70% und 90% bei Konflikten, dann wird einem deutlich, wie entscheidend eigentlich die Rolle von Waffenhändlern und die Rolle von Kleinwaffen ist. Es gab irgendwann mal den Vergleich mit einer Atombombe und wir haben zum Glück bisher nur zwei Atombomben erlebt. Aber diese kleinen Waffen richten bei weitem mehr Schaden an, als diese Atombomben bisher angerichtet haben. Es sind Millionen Menschen eben durch den Einsatz von Kleinwaffen umgekommen und aber Millionen verstümmelt worden. Ich glaube, das ist das Ausmaß des Waffenhandels, der Kleinwaffen. Das ist ein Problem, das in seinem Ausmaß fast nicht mehr zu übersehen ist.
Also das heißt, die Kleinwaffen sind die Massenvernichtungswaffen?
Genau, die sind wesentlich brutaler, wesentlich gefährlicher, wesentlich schwieriger auch zu handeln als eben Atombomben, weil man dafür eine gewisse Technologie braucht, aber eben eine AK-47, die irgendwann aus China nach Afrika kam oder nach Lateinamerika, hält sich eben jahrzehntelang und ist eigentlich in ihrem Flow, in ihrer Bewegung nicht zu kontrollieren.
Gab es Momente, als Sie unterwegs waren, zum Beispiel im Kongo, Herr Bühler, wo Sie gesehen haben, die Folgen dieses Waffenhandels, also dieses Bürgerkriegs, die Opfer mit Opfer gesprochen haben und so?
Ich habe mich einmal in einem kleinen Dorf aufgehalten, wo ich mit jemandem sprach, 2006, der unbedingt kandidieren wollte für das Amt eines Abgeordneten in Kinshasa und der wirklich begeistert von der Aussicht war, eigentlich jetzt doch mal die Demokratie im Land zu erleben zu dürfen. Und wir gingen so durch das Dorf und er zeigte mir, und dann standen da am Straßenrand eben LKW, die genau in der Position des Fahrers ein kleines Loch durch die Windschutzscheibe hatten. Er zeigte mir ein kleines Massengrab, wo 5, 6 Leute lagen. Ich habe dann später eben in Kolumbien, als ich dort wegen Exhumierungen war und wegen des Bürgerkriegs, konnte ich mir dann eben ein Bild davon machen, wie tödlich, wie verheerend diese Kleinwaffen sind, weil es sind eben, ja, diese Leute kommen immer durch Kleinwaffen um, also fast immer durch Kleinwaffen um, meistens nicht durch diese größeren Waffen. Und das ist schon erschütternd. Das macht einem schon sehr deutlich, was für ein Potenzial, was für eine Gefahr dahinter steckt. Und ich muss sagen, ich bin letztendlich froh, nie so etwas angerührt zu haben. Und ich zucke auch jedes Mal zurück, wenn mir irgendeiner wieder anbietet, so eine Waffe zu berühren. Ich werde mich davor hüten.
Wenn Viktor Boot tatsächlich verurteilt werden sollte, wie groß wäre das? Wäre der Einfluss auf den Waffenhandel weltweit? Oder wäre das einfach, der Nächste steht schon bereit?
Ich glaube, der Nächste ist schon längst bereit. Diese Flotte, die er kommandiert hat an Flugzeugen, diese 50, 60, 70 Flugzeuge, diese Unternehmen sind schon längst wieder bemannt, agieren schon wieder selbstständig. Er ist einer von vielen gewesen, er ist einer, der aufgetaucht ist, der bekannt geworden ist, aber es gibt viele, viele dieser Männer und man weiß nie ganz genau, wo sie sitzen, aber man kommt ab und zu, stößt man so auf ihre Spuren, wenn man sich mit Leuten, mit Staatsanwälten unterhält, die zum Beispiel international arbeiten, dann merkt man deutlich, da ist wieder einer aktiv. Man erfährt dann zwar vielleicht nicht den Namen, aber es ist dann doch ein Konglomerat meistens von verschiedenen Figuren. Zum Beispiel eben in der Schweiz gab es ja diesen Fall von Marius Joray, der ja auch einigermaßen bekannt geworden ist. Also es gibt immer wieder Leute, die in diesem Dunstkreis auftauchen, aber man tauscht einen aus und dann kommt der nächste nach. Und sie vermehren sich immer wieder, weil es tatsächlich einen gewissen Profit abwirft. Und solange es das tut, werden sich da immer wieder neue finden. Es geht einfach immer nur darum, zu versuchen, sie in ihren Möglichkeiten einzuschränken.
Eine komplizierte, verworrene Geschichte, der Waffenhandel. Alexander Bühner, besten Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.